Guten Morgen allerseits. Je nachdem, wie wir zählen, haben wir den zweistelligen Bereich geknackt, so gerade. Ja, ich weiß nicht, ob man dich mitzählen darf. Genau. Wir sind mitten in der Logik, das heißt, im wahrscheinlich theoretischsten Bereich dieser Vorlesung und haben uns Inferenzverfahren angeguckt, insbesondere diesmal für die Aussagenlogik, diese DPLL-Prozedur. Und die ist in ihrem Basisfall relativ einfach. Ja, das guckt man sich am besten an. Ein Beispiel an. Ja, wir haben eine Klauselmenge, wir wollen eine Belegung finden oder eine existierende Belegung erweitern und wir folgen ganz stark der Intuition, dass man, solange man kann, die Dinge tun sollte, die einem die Klauselmenge vorschreibt. Das Ganze nennen wir Unit Propagation, nämlich wenn wir haben keine andere Wahl hier, wenn wir diese Klauselmenge erfüllen wollen, als R wahr zu machen. Das heißt, das tun wir und dann vereinfachen wir mit dieser zusätzlichen Information. Das ist genau wie bei Constraint Satisfaction Problemen. Wir propagieren ja, Information. Und wenn wir Glück haben, löst uns Unit Propagation das gesamte Problem. Oft tut es das. Und manchmal tut es das nicht. In diesem Fall tut es das nicht. Wir haben hier nur Zweierklauseln. Und dann muss man irgendwie letztlich raten. Oder, wenn man es ein bisschen vornehmer ausdrückt, systematisch suchen. Ja? Und wir suchen jetzt hier einfach über beide Möglichkeiten, was wir mit P machen können. Und das Schöne ist, dass wenn wir P in diesem Fall belegen, dann können wir wieder simplifizieren und dann macht hier eine Propagation der Rest. Ja, wir propagieren immer alle Informationen, die wir haben. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu distribuieren, zu suchen. Und dann machen wir wieder Fortschritte, weil wir neue Informationen haben. Das ist der ganze Idee in dieser Prozedur. Und das haben wir uns genauer angeguckt. Wir haben uns verschiedenste Beispiele angeguckt. Und wir haben auch gesehen, dass diese Prozedur extrem anfällig ist gegenüber so Situationen, wo man die gleichen Fehler immer wieder und immer wieder und immer wieder machen kann. Ja, dieses Beispiel ist genau so gewählt, dass wir hier uns lange Zeit mit diesen Xns beschäftigen, die letztlich für den Widerspruch überhaupt keinen Belang haben. Ja, das ist sozusagen das ist typischerweise dieses hier so die Art, Bauart von Beispielen, die man seinen Kollegen gibt, wenn die sagen, oh, ich habe eine tolle neue Prozedur, die kann fast alles, und dann setzt man sich hin und macht ein fieses Beispiel. Dies hier ist so ein fieses Beispiel, denn dieses hier ist gerade so gemacht, dass DPLL auf die Nase fällt. Und dann sagt man Edge. Ja, und der Kollege, der dann DPLL hat, der überlegt sich dann, Mensch, was kann ich machen, damit ich diese fiesen Beispiele auch lösen kann. Und genau das haben wir im Prinzip auch gemacht. Ja, wir haben uns ein fieses Beispiel angeguckt. Und was hinterher rauskam, war eine Technik, die wir Klausellernen nennen. Und DPLL mit Klausellernen ist im Wesentlichen Stand der Kunst in bei den Satzsolvern. Ja? Das heißt, wir haben uns zwei Dinge angeguckt. Die eine Sache war, dass wir Klausellernen gemacht haben. Die andere Sache ist, dass wir im Wesentlichen DPLL analysiert haben, indem wir DPLL übersetzt haben in Resolutionsbeweise. Resolutionsbeweise hatten wir vorher uns schon angeguckt und es ist immer eine gute Technik, Sachen zurückzuführen. Neue Sachen zurückzuführen auf Zeugs, was man schon versteht. Und Die Idee hierbei war einfach, dass wir uns einen solchen Lauf bis zu einem Widerspruch von DPLL angucken und dass wir den dekorieren mit den Klauseln, die leer werden. Ja? Und wenn man dann so einen Baum bekommt, dann kann man diesen Baum hier relativ einfach übersetzen in einen Resolutionsbeweis, indem wir hier auf eine leere Klausel stoßen. Das hat zwei Vorteile. Das eine ist, dass wir DPLL besser verstehen als eine spezielle Variante der Resolution. Man könnte auch einfach einen Resolutionsbeweiser auf diese Art und Weise ansteuern. Dann wäre das auch eine DPLL-Prozedur. Und wir sehen, dass es sich hierbei um Baumresolution handelt. Resolution, die keine Klausel mehrfach benutzt. Und das hat Vorteile und Nachteile. Ja? Und wenn wir Baumresolution machen, das heißt, wir schließen gewisse Resolutionsbeweise, nämlich Resolutionsbeweise, die gewisse Klauseln mehrfach benutzen, aus, dann ist es klar, dass die Beweise höchstens länger werden. Und man kann sich überlegen, dass sie exponentiell länger werden. Und das sehen wir ja auch schon bei unserem fiesen Beispiel. Hier ist es, ja, da haben wir eine Exponentialität drin. Ja, dieser Baum hier unten ist tatsächlich 2 hoch 100 groß. Ja, und wenn uns das nicht reicht, dann machen wir halt die Klauseln länger bis zu 1 Million. Und dann haben wir 2 hoch 1 Million. Und wenn wir dann noch nicht beeindruckt sind, dann weiß ich es auch nicht. Dies hier ist baumförmig und weil wir nichts wieder benutzen können, können wir immer in diese Bäume reinlaufen. Wir können immer die Klauselmenge so basteln, dass wir in diese Sache reinlaufen. Und die Baumförmigkeit dieser ganzen Geschichte, die aus der Distribution, aus der Suche kommt, die wollen wir irgendwie aufknacken. Und das ist, was Klausellernen tatsächlich ist. Man will nicht allgemeine azyklische Graphen zulassen als Beweisdatenstruktur, sondern man will ausgewählte Klauseln mehrfach benutzen. Und das ist eine Form des Lernens und hier ist das eben Klausellernen. Und was wir uns angeguckt haben, war, dass wenn man in einen Unerfüllbarkeitsfall reinläuft, dass man dann sich anguckt, wie kam es zu dem Konflikt und dass man diesen Konflikt deutet als eine Klausel, als etwas, was wir wiederum in unserer Sprache, in diesem Fall Klausel, normal, Klauselform von Aussagenlogik, aufschreiben kann und den können wir dann in die Suche wieder injizieren. Das hatten wir ja auch schon mal bei den Constraint Satisfaction Problemen gesehen. Ja, wenn wir etwas lernen, dann können wir das wieder in die Sprache zurückübersetzen. Und die Inferenz war ja genau von der Form, dass wir diese gelernten Eigenschaften dazu schreiben konnten. Genau das Gleiche machen wir hier. Und das Ganze ist gut, weil wir ganz gezielt Klauseln lernen, die wir dann auch mehrfach verwenden können. In unserem Beispiel haben wir uns dann angeguckt, wie es zu diesen Konflikten kommt und hatten dann relativ kompliziert, waren wir auf diese Idee der Implikationsgraphen gekommen, die im Wesentlichen den Weg zu einem Konflikt nachvollziehen. Die wichtigen Teile. Ja? Dazu braucht man diese Wahlliterale. Und die implizierten Literale, implizierte Literale nennen wir impliziert, weil sie letztlich dann, weil das einer Literale sind, die durch Abschilfern sozusagen des Restes der Klausel entstehen. Das sind wichtige Biester. Und dann natürlich haben wir die Wahlliterale, das sind genau diejenigen, die durch diese Splitting-Regel entstehen. Die muss man unterschiedlich behandeln. Und im Endeffekt kommt dann aus diesem großen Lauf hier kommt dann ein relativ einfacher Graph zwischen Literalen raus. Und das Wichtige an der ganzen Geschichte ist, dass diese ganzen Literale aus unseren fiesen Beispielen, diese beiden Klauseln, dass die unverbunden sind. Das zeigt uns schon an, dass in diesem Graph, dass für den Konflikt diese Literale keine Rolle spielen. Das ist das, was wir lernen. Ja, im Wesentlichen lernen wir, ja, das hat der Kohler also da reingetan, um uns zu ärgern, aber wir lassen uns nicht ärgern, weil wir sehen können, dass die keine Rolle spielen. Diese Implikationsgraphen, die wir aus einem Ast von DPLL machen können, die sind gerade destillieren sozusagen den Teil des Arguments raus, der auch tatsächlich was gebracht hat. Ja, man stelle sich so ein bisschen vor, dass man sich hier alle Kanten anguckt, die wirklich essentiell sind, und dann nimmt man sich diesen Graph, schüttelt ordentlich, dann fällt alles weg, was man nicht braucht, und mit dem können wir dann weitermachen. Also wir haben, ich gehe in die verkehrte Richtung, tut mir leid. Ja. Wir haben diese Graphen, die den Kern des Arguments uns geben, und wir haben uns ein paar Graphen angeguckt. Hier hatte ich eine Erweiterung gemacht, wo es eine zweite leere Klausel geben kann. Dann hat man hier so einen Implikationsgraphen. Und im Wesentlichen reduziert man den ganzen Krempel jetzt auf einen Teilgraph, den sogenannten Konfliktgraph, der genau eine leere Klausel hat. Das ist, interessiert uns nämlich. Wir wollen eine leere Klausel. Und die Idee hier ist, dass man diesen Konfliktgraphen, so einen Teilgraph des Implikationsgraphs, dass man das lesen kann als eine Klausel. Ja? Und dass man dieses hier jeweils immer dann benutzen kann, um Klauseln zu lernen. Nämlich die Klauseln zu lernen, die hier ablesbar sind. Ja? Hier, wenn wir uns diesen Graphen nochmal angucken, dann sieht man hier P falsch oder Q falsch. Ja, das sind genau die Choice-Literale, die Wahlliterale in unseren Konfliktgraphen, die wir sozusagen umgekehrt wählen müssen. Und das gibt uns eine Klausel, und diese Klausel können wir wiederum zurückstecken in die Klauselmenge für den nächsten Ast. Das ist eine Inferenztechnik, die uns vermeiden hilft, dass wir in diese Dinge reinlaufen. Und da haben wir uns noch ein paar weitere Beispiele angeguckt. Und der Effekt ist, dass wir, wie immer, wir kommen mit diesem fiesen Beispiel hier rein, marschieren einen langen Run runter, stoßen auf eine leere Klausel, ja, machen eine Analyse, was schiefgegangen ist, finden dabei raus, dass die Klausel, was wir lernen, also in diesem Fall lernen wir hier P falsch oder Q falsch, das war ganz genau unser Beispiel, ja, tun das dann dazu, dann kommen wir trotzdem noch in diesem Fall auf eine leere Klausel. Daraus können wir P falsch lernen. P falsch hat den großen Vorteil, dass wir all diesen Mist nicht brauchen, sondern gleich hier rüber marschieren können. Weil dieser ganze Ast, der darauf beruht, dass wir P wahr machen, und indem wir exponentiell viel Zeugs analysieren müssen, wird verhindert, indem wir hier unten relativ schnell P falsch lernen. Okay, und insofern haben wir effektiv, ja, wir haben effektiv im Wesentlichen n Knoten, n plus 1, das ist ja irgendwie n, analysiert und haben dafür 2 hoch n Knoten haben wir gespart. Okay? Das ist natürlich eigentlich ein getürktes Beispiel. Ja? Das ist natürlich das Beispiel, was man sich überlegt, um allen Leuten zu zeigen, Mensch, das ist aber schön. Ja, das wäre das Typische, wenn ich mir in meiner Doktorarbeit irgendwie Clause Learning überlegt hätte, dann würde ich genau diese Sache hier dem Komitee zeigen und hoffen, dass sie alle sagen, ja, da hat der Kohlhase aber exponentiell viel Zeug gespart. Und das Komitee würde natürlich sofort sagen, ja, aber das kann ja nicht immer so sein. Warum kann das nicht immer so sein? Wenn wir immer um die Exponentialität rumkämen, wäre das SAT-Problem nicht NP-vollständig. Ja? Denn dieses hier ist klar, dieses hier ist polynomiell. In diesem Fall ist es sogar linear. Also je nachdem, was hier drüben passiert. Aber wenn wir immer um Exponentialität rumkämen, durch Lernen, dann wäre das Problem polynomial. Und NP heißt ja gerade nicht polynomial oder nicht deterministisch polynomial, was ungefähr dasselbe ist. Okay? Gut. Das ist hier aber in manchen Fällen, also man muss sich einschränken, in manchen Fällen kann man exponentiell viel sparen. Und wenn man exponentiell viel sparen kann, dann sollte man das auch tun. Ja? Also wenn wir uns angucken, was wir hier gerade gesehen haben, DPLL ist Baumresolution und bei Baumresolution, wir kennen ja den Unterschied zwischen Bäumen und Dags, da gibt es Situationen, wo Bäume eben einfach exponentiell viel größer sind. Das Standardbeispiel kennen Sie sicherlich alle, wenn Sie einen Graph von der Bauart haben. Wir sagen mal, hier ist unsere Wurzel, dann bauen Sie sich einfach so einen Graph der Tiefe n und die Richtung ist immer runter und wenn Sie den aufblasen, dann haben Sie hier die Wurzel und Sie sehen schon, Sie haben hier unten eine Breite von 2 hoch n, Sie haben einen vollständig balancierten binären Baum und da wissen wir, dass er exponentiell groß ist. Okay? Das steckt dahinter. Ja. Wir können immer leicht Dags bauen, sodass die. Und diese Beispiele kann man sich tatsächlich überlegen. In gewisser Weise ist das, was ich da benutzt habe, genau das. Was wir gemacht haben, ist, dass wir jetzt noch hier, statt dass wir immer so müssen, haben wir gewisse DAG-Formen zugelassen, und aber an ausgewählten Punkten. Und zwar ausgewählt aus unserer Klauselmenge. Und das ist letztlich, was DPL plus Klausellernen stark macht. Hier werde ich mal rüberspringen und bringt nicht so viel. Jetzt möchte ich noch mal kurz auf diese Phasenübergänge gehen, die wir schon mal besprochen haben bei Constraint Satisfaction Problemen. Und Wir wissen, dass das Satzproblem NP-vollständig ist. Und wenn wir uns angucken, DPLL, dann wissen wir auch, dass wir das mit Suche zu tun haben und wir können Formeln bauen, die tatsächlich, wenn wir n Aussagenvariablen haben, die 2 hoch n Schritte brauchen. Ich möchte diese Aufgabe nicht geben. Das ist eigentlich eine hübsche Aufgabe, mal darüber nachzudenken. Das ist etwas, was Sie vielleicht mal über Weihnachten tun können, wenn Sie so gar nicht wissen, was Sie mit Ihren Geschenken anfangen sollen oder sowas. Es ist nicht trivial, so eine Formel zu bauen. Aber es ist sehr instruktiv. Ja? Also es ist nicht einfach, denn man muss sie gerade so bauen, dass Klausellernen auch nichts hilft. Ja, Klausellernen, also, ja, wir sehen, wenn man kein Klausellernen hat, dann habe ich Ihnen ein Beispiel geliefert. Aber man muss sie so trickreich bauen, dass es trotzdem DPLL ärgert. Man kann das machen und das wird klassischerweise mit einer Klasse von Formeln gemacht, die man das Pigeonhole-Problem nennt. Das ist Ihnen vielleicht schon über den Weg gelaufen. Das ist so eine Standardwaffe. Immer wenn man irgendjemanden ärgern will, dann tut man es am besten mit dem Pigeonhole-Problem, weil da fast alle Prozeduren irgendwie Probleme mitkriegen. Und das Schöne an dem ist, dass das sehr einfach zu verstehen ist für einen Menschen, aber für automatische Prozeduren, die müssen sehr viel rechnen und sehr viel kriegen das nicht hin. Ja? Und dass es so schwer ist, diese Formeln zu basteln, die DPLL maximal ärgern, das hat einen Grund. Ja, der Grund ist, dass sie in der Natur fast nicht auftreten. Also man kann nicht einfach sagen, oh, wir nehmen halt irgendeine, die wird schon schwer sein. Das ist nämlich nicht so. Fast, wenn wir irgendeine Formel nehmen, dann ist die im Durchschnitt leicht. Ja, und es ist tatsächlich so, dass moderne Satzsolver gar kein Problem haben, mit 1 Million Aussagenvariablen klarzukommen. Ja? Wenn wir die Pigeonhole-Formel nehmen, also ja, dann reichen, glaube ich, schon sowas wie 10.000 oder sowas Variablen und schickt alle Systeme komplett ins Nirvana. Ja? Aber während sonst große Probleme, in der Natur auftretende Probleme, relativ einfach sind. Und deswegen kann man sich natürlich interessieren, wo sind die schweren Probleme? Da können wir die systematisch erzeugen. Ja. Sie haben einen Satzsolver gebaut und Ihr Kollege hat auch einen Satzsolver gebaut, dann wollen Sie Ihren Kollegen ärgern, indem Sie ihm irgendwie schwierige Aufgaben geben. Ja. Und wie mache ich das? Wo sind die schwierigen Aufgaben? Und das will man natürlich verstehen. Man will verstehen, wie ist der Lösungsraum strukturiert. Und das an sich ist auch schon schwer. Einerseits hat man so das Problem, überhaupt sich in diesem Formelnraum mal umzugucken, was sind so Sachen, die typischerweise vorkommen in Anwendung. Das ist, was einen ja letztlich interessiert. Was ist das typische, durchschnittliche Planungsproblem oder Hardware-Verifikationsproblem oder so etwas? Ja. Dem entzieht man sich meistens, indem man irgendwelche randomisierten Tests macht, aber die sind natürlich dann auch wieder nicht mehr typisch für die Anwendungsfälle. Weil dafür, wofür sich gewisse Anwendungen interessieren, das ist gerade nicht randomisiert. Ja, das sind gerade Probleme, wo wir auch andere Dinge mitmachen. Ja, und deswegen, das ist die eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit ist, dass man ja eigentlich eine Aussage macht, nicht über die Formeln selber, sondern über die Suchräume, Die sucht Bäume oder Dags, die diese unter allen Suche, unter allen Strategien und Heuristiken oder so etwas generieren. Und das wird sehr schnell sehr, sehr schwierig. Und das kann man machen für einige Probleme, und das ist zum Beispiel für dieses Pigeonhole-Formel gemacht worden. Aber die Frage ist, was bedeutet das? Deswegen haben war es eine kleine Sensation, als jemand irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, sich anzugucken, wenn man sich die Formel so randomisiert anguckt und man irgendwie so Parameter einsetzt. Zum Beispiel, wenn man die Klausel Länge fixiert, man nimmt nur Klauseln der Länge k und man nimmt insgesamt n Variablen. Ja? Und von der Sorte generiert man randomisiert m Klauseln. Und wenn man sich jetzt die Klausel zu Variablen, den Quotient anguckt und den abträgt gegenüber der Klausellänge. Ja? Und dann sieht man, also wenn man diesen Quotienten sich anguckt und dann anguckt über die Klausellänge, wie häufig sind die erfüllbar. Ja? Und wenn wir uns jetzt hier angucken, hier an der Stelle, ja, haben wir im Wesentlichen eine 1 und wir gehen hier runter auf 0. Ja, das heißt, wir haben hier vorne haben wir sehr viele, wie ist das jetzt, dass ich keinen Mist erzähle, wenn wir viele Variablen haben und wenig Klauseln, dann sind die immer erfüllbar. Ja, wir haben sehr viel Platz in unserem Belegungsraum und wir haben sehr wenig Beschränkungen, die durch die Klauseln kommen. Ja. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein erfüllbares Problem hat, nahezu 100%. An der anderen Seite, wenn wir viel mehr Klauseln als Variablen haben, dann ist es klar, dass wir die Beschränkungen, dass die Beschränkungen viel stärker sind und wir eigentlich wenig Variablen haben, um das Ganze erfüllbar zu machen. Das heißt, wir haben hier irgendwo, da erwarten wir tatsächlich auch irgendwo, dass wir Unerfüllbarkeit haben. Und irgendwie dazwischen muss es irgendwie runtergehen. Mittelwertsatz. Und jetzt der experimentelle Befund ist, dass wir hier wieder so ein ganz scharfes, sehr ganz scharfe Klippe sehen. Ja? Nun haben wir hier relativ kleine Werte. Die Klippe wird viel steiler, wenn wir größere Werte nehmen. Und was sich dabei herausstellt, und das ist das andere, was damals eine ziemliche Sensation war, ist, dass genau die Laufzeiten hoch für DPLL und auch für alle anderen Verfahren, die wir so kennen, hochgehen, genau an dieser Phasentransition. Das ist einfach der Befund. Und wir wissen also genau, wo die schweren Probleme sind. Die sind genau an diesem Phasenwechsel. Wenn wir, und das ist auch nicht wahnsinnig schwierig, sich vorzustellen, wenn wir nämlich hier irgendwo sind, kann praktisch das System fast immer raten. Ja, man nehme irgendeine Belegung, also auch zum Beispiel lokale Suche oder so etwas, würde einfach sagen, okay, ich rate mal irgendeine Belegung und ist fast immer richtig. Das geht schnell. Während man hier unten an der Seite kann man sagen, okay, ich nehme einfach mal zwei Klauseln und dass die widersprüchlich sind, ist fast klar. Wir haben nämlich fast, wir haben, müssen nur Belegungen auf ganz, ganz wenigen Variablen ausprobieren. Und hier, wo es dann in der Mitte auf der Kippe ist, da muss man es richtig, muss man richtig rechnen und gucken. Also das heißt, es ist nicht wahnsinnig erstaunlich. Was hatte sich das vorher niemand so richtig angeguckt. Natürlich ist es auch so, dass dieser Effekt hier bei DPLL und sowas nur für dieses, für diesen Quotienten auftaucht, als Parameter. Also man muss Glück haben, dass man den richtigen Parameter findet, wo diese Phasenübergänge auftreten. Und das gibt eine Vermutung, die extrem empirisch ist, deswegen kann man die nicht einfach so beweisen. Ja, die sagt gerade, dass wenn wir NP-vollständige Probleme haben, irgendwelche, gibt ja viele davon, ja, dann ist die Vermutung, dass es immer irgendeinen Parameter gibt, den wir ausrechnen am Problem, der voraussagt, wo irgendwie so ein Phasenübergang, der irgendeinen Phasenübergang zeigt. Und an dieser Stelle erwarten wir die schwierigen Probleme. Und das ist eine Weile lang sehr intensiv untersucht worden und für viele NP-Probleme ist das tatsächlich bestätigt worden? Also Graphfärbung, Sie kennen sicherlich das Vier-Farben-Problem und so weiter, hat so einen Phasenübergang. Hamiltonsche Kreise, ja, wo man nehme einen Graphen und gucke, ob wir einen Pfad dadurch finden können, der jeden Knoten genau einmal besucht. Und das hat einen Phasenübergang, je nachdem, wie hoch verbunden der Graph ist. Wenn, können Sie sich vorstellen, ein vollkommen unverbundener Graph, da ist es leicht zu sehen, dass es keinen Hamilton-Kreis gibt. Und bei einem total verbundenen Graph ist es auch leicht zu sehen, dass es keinen Hamilton-Graph gibt, Hamilton-Kreis gibt. Und das ist also eine Beobachtung, die man macht. Warum interessiert uns das? Im Wesentlichen natürlich sollte uns sowas interessieren, weil das uns Informationen über die Problemklasse gibt. In diesem Fall die Problemklasse der NP-vollständigen Probleme. Natürlich gibt es auch gibt es uns als Hinweise für das Design von Benchmarks, also auf gut Deutsch, wenn wir unsere Kollegen ärgern wollen. Und natürlich können wir so ein bisschen auch voraussagen, wie sich die Löser verhalten werden. Allerdings, das ist ganz wichtig zu verstehen, sind alle diese Aussagen sind immer nur für randomisierte Distributionen von Problemen. Das sagt uns nur, im Durchschnitt liegen hier die schwierigen Probleme. Das sagt nichts über einzelne Probleme aus. Es kann auch hier leichte Probleme geben. Ja, also man muss sich nur vorstellen, dass man kann sich auch immer leichte Probleme ausdenken. Man macht einfach eine Klausel A und nicht A oder zwei einer Klauseln. A, true, A, false. Ja, und dann füllt man den Rest mit Unsinn auf. Ja, so dass gerade die richtige Verteilung hier, also der richtige Quotient, erfüllt ist. Und Unit Propagation wird sofort P-True und P-False finden und sagen, Bums, ich habe eine leere Klausel und es ist ein ganz leichtes Problem. Aber im Schnitt sind sie schwierig. Das heißt, wenn ich hier sage, naja, man kann irgendwie Lösereffizienz voraussagen, können wir das nicht sagen für einzelne Probleme. Gut, ich möchte jetzt hier DPLL und Co. abschließen. Ja, wir haben uns Satzsolver angeguckt. Wir haben uns insbesondere DPLL angeguckt, was im Wesentlichen wieder Backtracking-Suche mit einer Inferenzstrategie ist. Und hier in diesem Fall ist die Inferenzstrategie Unit Propagation. Die Suche findet nur über diese Splitling-Regel raus, und wir haben die offensichtlichen Nachteile der Prozedur ausgeglichen durch Klausellernen, und es gibt tatsächlich eine ganze Klasse von Algorithmen, die das machen, die nennen wir CDCL, also Conflict-Directed Clause Learning. Das ist genau das, was wir gemacht haben. Wir haben uns die Konflikte angeguckt und die haben uns das Klausellernen ermöglicht. Und das sind im Wesentlichen die Verfahren, die man heutzutage in großen Systemen einsetzt. Die können Millionen, also Formeln mit Millionen von Aussagenvariablen lösen. Das sind genau die Dinge, die entstehen, wenn man gewisse Probleme in Aussagenlogik hineinkompiliert, zum Beispiel Wumpos. Ja, das sind nicht gerade Millionen, sondern 100 oder sowas. Aber wenn man sich vorstellt, dass man große Wumpus-Welten hat oder dass man den Umzug der Techfac nach Nürnberg planen will, ja, das ist ein Problem. Ja. Wen schickt man zuerst los, damit die Büros warm sind, wenn die anderen kommen und solche Sachen. Die kann man übersetzen in aussagenlogische Formeln, und diese aussagenlogischen Formeln haben dann so ungefähr diese Größe. Und die schmeißt man dann irgendwie einem aussagenlogischen Löser vor, und der berechnet dann eine Belegung, aus der wir dann wiederum einen Plan zurückrechnen können. Und wir erleben hier diese Phasentransition. Ja? Das Ganze ist industriell relevant. Es gibt Competitions, die heiß umkämpft sind und die jedes Jahr stattfinden. Und da gibt es die Industrie, die natürlich interessiert ist, dass sich die Löser in die richtige Richtung entwickelt, nämlich genau, sodass sie meine Probleme gut lösen können, spendet auch tatsächlich regelmäßig Formelmengen, die dann hinterher in diesen Systemen dann hinterher als Basis für die Competition dienen. Ja. State of the Art ist CDCL. Das hat sich einfach durchgesetzt auf industriellen Benchmarks, aber auch auf fiesen Beispielen. Und da muss man, und man muss nicht glauben, dass sozusagen Sie jetzt hier anfangen könnten, sofort einen guten Löser zu bauen. Die Ideen sind tatsächlich die, die ich Ihnen erzählt habe, aber Implementationstechniken. Ja, wie kann ich hier noch ein Bit sparen und da noch ein Bit sparen, und wie mache ich wirklich gute Heuristiken oder sowas, spielen eine sehr große Rolle. Typischerweise, wenn Sie einen Löser bauen wollen, der irgendwie eine Chance hat, mitzuspielen auch nur, Ist das eine Sache von mehreren Personenjahren? Sozusagen eine Promotion von 3, 4 Jahren aufwärts. Es ist man muss sehr viel Engineering lösen, lernen. Ja, wenn man die typischen Tricks of the Trade macht, die machen dann irgendwie typischerweise sowas wie 3, 4 Größenordnungen in Effizienz aus. Und deswegen, also das ist nichts irgendwie, was man jetzt einfach mal als Hausaufgabe geben könnte, sodass sie dann vorne mitspielen können. Lokale Suche funktioniert ganz gut auf randomisierten Instanzen. Die sind typischerweise leichter als die industriellen Beispiele. Und ich werde jetzt nicht durch diese Folie durchgehen. Das Einzige, was ich mit dieser Folie will, ist Ihnen zeigen, dass das einfach ein großes Gebiet ist. Man kann in alle Richtungen, überall, wo wir jetzt im Wesentlichen nicht nachgedacht haben, ja, was sind die Heuristiken und so weiter. Was macht man, wenn man zum Beispiel eine Technik, die sehr erfolgreich ist in der Praxis, ist, dass man nicht einen Löser nimmt, sondern dass man entweder mehrere Löser parallel laufen lässt und dann aufhört, wenn der erste was gefunden hat, und wie man die Löser kombiniert. Also wenn Sie sich zum Beispiel die Competition-Resultate der letzten Jahre angucken, dann ist es immer so, dass irgendwie so eine Portfolio-Lösung ist. Dann nimmt man einfach 4 Löser, kombiniert die in trickreiche Weise. Man könnte einen Löser nehmen, der der besonders gut Klauseln zum Lernen rausfindet, der dann die möglichst schnell, wenn er die Klauseln gefunden hat, an einen anderen Löser, der besser absucht, weiter kommuniziert und so weiter und so fort. Ja, also da passiert sehr, sehr viel. Und es gibt im Übrigen in der gleichen Gegend gibt es natürlich auch die Resolutionsleute, die Resolutionsbeweiser bauen und das dann einfach Resolutionsbeweiser so ansteuern wie DPLL, ungefähr wie DPLL machen oder Resolution mit Klausel lernen oder so etwas. Da gibt es relativ viel. Das ist ein spannendes Thema. Aber wir haben hier nur eine Anfängervorlesung in KI und deswegen möchte ich das jetzt nicht weiter vertiefen. Gut. Es ist 11 Uhr. Zeit für unsere Pause. Bevor wir Pause machen, möchte ich noch zwei Dinge ansprechen. Das eine ist, ich weiß nicht, wie genau Sie Univis lesen. Da ist angekündigt eine Probeklausur für die erste Vorlesung nach der Winterpause. Die hat also es gibt zwei Gründe, warum ich das machen möchte. Das erste ist, damit Sie eine Motivation haben, nicht ganz unvorbereitet ins neue Jahr zu gehen. Das zweite ist, dass Sie eine Idee haben, wie die Klausur wohl aussehen könnte. Ja, das ist ja meistens, merkt man dann kurz, wenn man anfängt für die Klausur zu lernen, meine Güte, was könnte der für Fragen stellen? Ja, und beides möchte ich beantworten. Formal ist diese Probeklausur nichts anderes als eine Hausaufgabe, also doppelte Hausaufgabenbewertung, und geht also in die Bonuspunkte ein. Das heißt, wenn Sie diese Klausur entweder nicht mitschreiben oder vergeigen, sollte Ihnen das nicht allzu sehr schaden. Wir werden das so machen, weil es haben sich 90 Leute zur Prüfung angemeldet. Wir werden keinen Raum finden für 90 Leute und deswegen werden wir das als eine quote-unquote Online-Klausur machen. Wir werden die einfach, es wird eine Hausaufgabe sein, formal, die genau publiziert wird, eine Stunde bevor der Deadline. ja, überstudern. Und für uns wird das Hauptproblem sein, die Aufgaben so zu machen, dass sie einfach sie als ASCII abgeben können. Also, dass sie nicht irgendwie Zeit verschwenden, indem sie das Ganze latechen müssen und dann vielleicht noch in Bäume in oder was weiß ich. Man könnte auch sagen, sie müssen alle neben einem Scanner sitzen und können dann handschriftlich und dann scannen. Das vermute ich, macht mehr Schwierigkeiten. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben Sie mit der Sache mehr Erfahrung als ich. Die Idee ist, dass wir da uns auf Antworten in ASCII beschränken und dass Sie die einfach hochladen. Hört sich das nach einer vernünftigen Lösung an? Gut. Das Ganze wird stattfinden in der ersten Vorlesung im neuen Jahr, während der Vorlesungszeit, weil ich nicht glaube, dass wir sonst einen anderen Termin tagsüber finden können. Ich meine, wir können das natürlich gerne auch von 2 bis 3 Uhr nachts machen, wo Sie sicherlich keine Vorlesung haben. Ich weiß, dass Dennis fände das gut, aber ich, ich nicht unbedingt. Da sind wir auch.
Am Sonntag oder am Donnerstag.
Ja, gut, okay. Man kann sich allerlei jetzt überlegen, aber ich glaube, das ist vernünftig, dass wir einfach eine Vorlesung dafür opfern. Genau. So haben wir das vor. Und wir hoffen, dass das besser läuft als die Competition, sprich beim ersten Mal schon richtig. Und, aber ich habe da eigentlich, bin da guten Mutes. Das zweite ist, dass wir ja noch eine Klausur schreiben müssen. Und ich würde das gerne möglichst früh aus dem Weg bekommen. Deswegen würde ich am liebsten, habe ich jetzt mal angekündigt, dass wir die Klausur am 13. machen. Also direkt nach der Vorlesungszeit. Ich habe bisher noch nicht gehört, dass jemand anderes sich so früh traut. Und dann hätte man es geschafft. Wenn es natürlich zu Bürgerkriegen kommt, kann ich das Ganze nochmal überdenken. Oder wenn irgendjemand richtig gute Gründe hat, können wir das auch noch überdenken. Aber wenn uns keiner so richtig überzeugt, dann würde ich das gerne so machen. Ich hoffe, dass wir da einen Raum finden. Das heißt, ich kann Ihnen auch noch keine Auskunft erteilen über wo und zu welcher Tageszeit. Und das werden wir jetzt möglichst schnell versuchen zu organisieren.
Welcher Wochentag ist
das dann? Das ist ein Montag. Das heißt, Sie haben das ganze Wochenende zum Lernen vorher.
Weil wenigstens ein paar Tage vorher, wo man intensiv lernen kann.
Es gibt noch so viele Tage bis dahin. Ja?
Das ist schon klar, trotzdem dann nochmal so wirklich das durchzuackern, ohne was anderes im Kopf zu haben.
Ja, das verstehe ich, aber so haben Sie dann hinterher Zeit, genau das zu tun für die anderen Vorlesungen. Ja, ich glaube, es ist egal, wo wir es hinlegen, also das ist meine Erfahrung, egal, wo wir es hinlegen, ist es immer schlecht. Und eine der Sachen, die wirklich toll ist, daran Professor zu sein, ist, dass man dann keine Klausuren mehr schreiben muss. Das heißt, ich fühle mit Ihnen. Man muss dann Klausuren stellen, das ist auch nicht viel besser, aber genau. Ja. Also bei mir steht unter meinem Campus, wird organisiert vom Pulver. Und vielleicht, weil es im Wahlpflichtbereich ist. Also ich weiß, dass die Planung für die großen Vorlesungen vom Prüfungsamt gemacht wird. Und dies hier ist jetzt mein, soweit ich es bisher verstanden habe, weil das natürlich ist das auch eine Sache, die ich noch nachprüfen muss. Genau. So, das ist der Current Plan. Und ob wir das hinkriegen, weiß ich noch nicht so richtig. Gut, jetzt haben wir was zu diskutieren für die Pause. Und jetzt ist es 5 nach gerade, wir treffen uns also um 10 nach wieder. Wir haben uns jetzt gerade mit Aussagenlogik beschäftigt. Aussagenlogik, wenn wir uns überlegen, wenn wir Logik, dann hat Logik immer drei Teile. Es gibt nämlich die Sprache, ja, es gibt die Semantik und es gibt Inferenzsysteme. Ja, wenn wir jetzt hier Aussagenlogik haben wir betrachtet. Ja, die Sprache ist irgendwie etwas, was im Wesentlichen aufgebaut ist. Wir hatten Variablen, Aussagenvariablen. Und wir hatten und oder nicht impliziert, genau dann wenn und sowas. Ja, das ist die Sprache. Die Semantik wenn wir uns das überlegen, was war das? Das war im Wesentlichen waren wir ein Universum, das war wahr und falsch. Wir hatten eine Interpretation, die im Wesentlichen die natürlichen Wahrheitstabellen für die ganzen Junktoren uns gegeben hatten. Und wir hatten Variabelbelegungen, Phi, die den Variablen Werte gegeben hatten. Und wir hatten Inferenz, da hatten wir uns natürliche Schließen angeguckt, da hatten wir uns Resolution angeguckt, wir haben uns Tableau angeguckt und TPL. Okay? Das ist also das ist das Ökosystem, könnte man sagen, der Aussagenlogik. Wir haben eine sehr einfache Sprache, die kann gewisse Sachen sagen über die Welt. Dementsprechend haben wir eine sehr einfache Semantik. Und wir haben relativ einfache Kalküle. Wir werden jetzt etwas anderes machen, eine andere Logik, die sich Logik erster Stufe nennt. Die wird eine stärkere Sprache haben, wird eine interessantere Semantik haben und wir werden aber im Wesentlichen die gleichen Inferenzsysteme haben, die dann ein bisschen erweitert sind. Und das wird im Wesentlichen so sein, dass wir, wenn wir uns die Terme der Sprache, die Worte der Sprache angucken, die Formeln der Sprache, dann wird es so sein, so ein bisschen so aussehen wie Mount Fuji oder sowas. Ja. Da haben wir hier oben eine Eiskappe. Ja. Da leben solche Dinge wie und oder nicht und so weiter. Und hier unten im Gras oder in den Wäldern oder so etwas, da wird neues Zeug sein. Ja, wir werden sehen, das werden Individuen werden da leben. Ja. Und an der Grenze werden wir noch andere logische Konstanten haben, die Quantoren. Weißt du, haben das im Wesentlichen schon alle gesehen. Aber das ist jetzt sozusagen ein neues Sprachdesign, das es uns erlaubt, gewisse Sachen kürzer auszudrücken und daher andere Sachen zu machen, als die Aussagenlogik uns das erlaubt hat. Und man könnte noch weitermachen. Und wenn Sie das wollen, gibt es dazu Vorlesungen, die auch in meiner Gruppe angeboten werden. Aber das muss man erstmal nicht. Aber von Aussagenlogik und Logik erster Stufe muss man mal gehört haben. Gut. So. Also ich möchte gerne, dass Sie im Wesentlichen sich dieses Bild hier so ein bisschen vor Augen bewahren. Wir werden also im Wesentlichen eine propositionale Ebene haben, die sich verhält wie Aussagenlogik. Und wir werden etwas Neues haben, wo es um Individuen geht. Und das möchte ich jetzt hier an ein paar Beispielen klarstellen. Ja. Was sehen Sie? Wenn Sie das jetzt mal beschreiben sollen.
Fünffarbige Blöcke,
ja,
sind und mit schwarzen Zahlen, mit schwarzen Buchstaben geschützt sind, die von A bis E gehen, mhm, und die unterschiedliche Abschnitte zueinander haben.
Genau, und sie stehen alle auf dem Tisch. Irgendwie sowas, ne? Die könnten ja auch aufeinander stehen. Ja, also typischerweise sagt man sowas wie, sie sind alle rot, haben sie gesagt, ja, und sie sind alle beschriftet. Und sie stehen alle auf dem Tisch und sie haben auch im Wesentlichen gesagt, A ist ein Block. Ja? Gut. Sie sprechen ja alle fließend Aussagenlogik. Ja? Wie können wir das denn jetzt in Aussagenlogik sagen? Denken Sie an den Wompos. Na, ja? Genau. Genau. Ja, das ist, so könnte man das sagen. Ja? Sowas, und wenn man es auf Englisch sagt, dann auch mal ein A ist rot und so weiter. Ja? Wobei, und das muss man sich, man muss sich überlegen, das hier sind jetzt alles Aussagenvariablen. Ja? Und die können wahr sein oder falsch. Ja. Was man aber eigentlich gerne sagen wollen würde, ist zum Beispiel sowas wie, alle Blöcke sind rot. Ja? Und spätestens, wenn ich da noch irgendwie 7000 andere Blocks auffahre, dann sind sie davon überzeugt, ja, dass das eine gute Idee wäre. Denn sonst sind sie mit Aussagenlogik eine ganze Weile lang beschäftigt. Man würde ja eigentlich viel lieber sowas sagen wie, und das kann man auch in Aussagenlogik sagen, alle Blöcke sind rot. Ja? Das kann wahr sein oder das kann falsch sein. Wunderbar. In diesem Fall ist es wahr. Das Problem ist, wie der Zusammenhang ist zwischen A ist rot, ja, die eben hier, und alle Blöcke sind rot. Das würde man ja gerne haben. Wenn man will ja ersetzen, A ist rot, B ist rot, C ist rot, D ist rot, E ist rot, mit alle Blöcke sind rot. Und A ist ein Block. Ja, irgendwie wäre es doch so, dass man sagen würde, alle Blöcke sind rot und A ist ein Block. Dass das zusammen ergeben sollte, dass A rot ist. Und wenn wir das in Aussagenlogik sagen wollen, dann müssen wir dafür ein Axiom machen. Ja, Sie erinnern sich an die Wumpus-Axiome, wo es war, wenn es in 1, 2 stinkt, dann ist ein Wumpus in einem der daneben liegenden Blöcke, Zellen. Ja? Das waren so Weltbeschreibungs-Axiome, die aber in der Weltbeschreibung waren. Während wir eigentlich gerne wollen würden, selbst wenn wir die Welt überhaupt nicht kennen, und Sie hören, alle Blöcke sind rot und A ist ein Block, dann würden Sie sofort sagen, ja, ja, dann ist A rot. Das ist nicht eine Sache, die an der Welt liegt, sondern eigentlich an unserer Beschreibungssprache. Nun haben wir es hier einfach. Ja, wenn wir miteinander reden, dann benutzen wir natürliche Sprache. Und das ist eine sehr, sehr starke Sprache, die uns auch sehr viel Möglichkeiten gibt, Inferenz zu machen. Und wir sehen schon, dass Aussagenlogik uns diese Inferenzmöglichkeiten nicht gibt. In gewisser Weise also ist Aussagenlogik keine adäquate Sprache für solche Dinge. Und da liegt es doch nahe, dass man sagt, naja, nehmen wir doch mal eine Logiksprache oder bauen wir doch mal eine Logiksprache, die diese Sachen kann. Denn eigentlich würden wir doch gerne mit einem Agenten reden können, so wie wir mit anderen Agenten hier reden. Ja, das wäre doch irgendwie nett. Ja. Und Prädikatenlogik erster Stufe ist eine solche Logik, die genau das kann. Ja. Und der Trick hier ist, dass wir nicht nur Sprachmittel haben, um über Aussagen zu sprechen, Aussagen, die wahr oder falsch sein können, sondern uns Sprachmittel hinzunehmen, die es uns erlauben, über Individuen zu reden, über Objekte, Blöcke, Personen, Zahlen, Mengen, alles, was Sie so wollen. Und wenn wir das machen wollen, müssen wir irgendwie alle X sind Y, müssen wir in die Sprache mit aufnehmen. Ja? Und was rauskommt, ist eine Sprache, die hat so ein bisschen was von Aussagenlogik, zum Beispiel diese Implikation. Wir haben Variablen, aber die Variablen sind jetzt nicht mehr Variablen, die über Aussagen rangieren, sondern über Objekte, über Individuen. Und dann haben wir diese komischen Zeichen hier, ja, wie zum Beispiel dieses hier, das sind die sogenannten Quantoren, die uns es erlauben zu sagen, alle sowieso sind, da ist dies und das. Und wenn wir das können, dann können wir nämlich diese Dinge hier, die sozusagen unstrukturierte Aussagenvariablen sind, in strukturierte Terme unserer neuen Sprache, der Sprache der Logik erster Stufe, überführen, sodass wir dann in den Inferenzsystemen, getriggert durch die Semantik, die wir dem Ganzen geben werden, Regeln haben, wie wir aus dem hier zusammen mit dem da folgern können, dass Red of A gilt. Das heißt, wir haben hier eine neue Sprache. Die Sprache wird so ein bisschen wie Aussagenlogik sein. Hier unten in den Wäldern leben alle die Objekte. Wir haben Aussagenlogik da oben. Und an der Grenze im Wesentlichen haben wir sowas wie Quantoren und Prädikate. Nämlich Prädikate für Eigenschaften. Rot oder sowas ist ein Prädikat. Etwas, was, wenn ich sie anwende auf ein Individuum, zum Beispiel Block A, uns eine Aussage macht. A ist rot. Okay? Und das ist was ganz häufig passiert. Ja? Wir haben irgendwie ein Problem identifiziert. Aussagenlogik kann für dieses Zeugs, liefert das keine guten Ergebnisse. Zumindest keine so guten Ergebnisse wie natürliche Sprache. Also basteln wir uns eine formale Sprache, die diesen Dreiklang einer Logik beinhaltet und uns die Probleme löst. Gut. Soweit so einfach. Ja, das ist genau das, was wir damit wollen, ist genau die Logik, die wir in diesem Wunder der Logik-Folie uns schon angeguckt hatten. Denn wir brauchen irgendwie sowas, um auszudrücken, alle Menschen sind sterblich oder sowas. Ja. Oder es gibt genau eine Primzahl, die gerade ist. Oder solche Dinge. Gucken wir uns das Ganze mal in der Wumpus-Welt aus. Ja? Also wir hatten, bisher hatten wir die Wumpus-Welt hier, das war die Semantik. Und wir hatten in Aussagenlogik, hatten wir solche Sachen gesagt. Wenn der Wumpus in 1,1 ist, dann stinkt es in 1,2 und 2,1. Wenn er aber auch in 1,2 ist, dann stinkt es in 2,2, 1,1 und 1,3 und so weiter und so fort. Ja. Diese Menge von 16 aussagenlogischen Formeln entspricht genau dieser Regel hier. Ja? Und das ist sehr häufig so, dass wenn wir eine arme Sprache haben, brauchen wir sehr viel Platz, um einfache Dinge auszudrücken. Und wenn wir eine stärkere Sprache haben, wie zum Beispiel die Logik erster Stufe, dann in der Logik erster Stufe kann man sagen, für alle Zellen x, wenn der Wumpus in x ist, dann ist es der Fall, dass es für alle y, die angrenzend sind an x, stinkt. Okay? Das ist genau das, was dieses Ding hier aussagt. Und hier haben wir eine Formel, statt 16, die uns das sagt. Und, was daran auch ganz angenehm ist, dass die Struktur hier dieselben Konzepte benutzt, in derselben Multiplizität, will ich mal sagen, so wie dieser Satz hier. Wir sehen Wumpus, wir sehen angrenzend und wir sehen stinkt. Die sehen wir natürlich da auch so ein bisschen. Hier ist aber kein angrenzend mehr drin. Ja, das heißt, also man kann mit einigem Recht behaupten, dass die Übersetzung von hier nach da direkter ist. Und wenn wir eine direktere Übersetzung haben, dann ist sie natürlich auch weniger fehleranfällig. Sie ist natürlich schwieriger, weil wir eine schwierige Sprache lernen müssen. In diesem Fall die Sprache mit Quantoren und Objektvariablen und nicht nur Aussagenvariablen. Und man weiß im Moment, man weiß am Anfang nicht, welches die bessere Lösung ist. Ja? In manchen Situationen ist es klar, dass Aussagenlogik nicht gut funktioniert. Für kleine Hüllen 4 mal 4, wie wir sie hier haben, ist das noch okay. Für eine Höhle 1000 mal 1000 hätten wir nur für diese erste Regel 1 Million Formeln. Macht keinen großen Spaß. Ja, stellen Sie sich vor, Sie vergessen eine. Dann war alles für die Katz. Ja. Zweitens, Sie können sich vorstellen, dass das, wenn man einen Satzsolver hat, wir hatten ja gesagt, wir kommen mit 1 Million Aussagenvariablen durchaus klar. Dann sagt man eben, gut, nehmen wir mal 1 Million Höhle. Okay? Und dann haben wir die Aussagenlogik einfach erledigt. Während hier es vollkommen egal ist, wie groß die Höhle ist. Dies hier gilt immer. Andere Beispiele. Ja? Wir wollen über Zahlen reden. Zahlen haben die gute Eigenschaft, dass sie ganz natürlich unendlich viele sind. Ja, während hier der Wumpus, da ist alles endlich. Und so als so eine Pi mal Daumenregel ist so alles, was endlich und vergleichsweise klein ist, da ist Aussagenlogik gar nicht schlecht, weil wir diese Art von Trick machen können. Ja, wir können das Auslagen logifizieren in gewisser Weise, ja, indem wir alle Möglichkeiten irgendwie durchgehen und dann kann man darauf effizient Reasoning machen. Wann immer etwas unendlich groß wird, ist man mit der Auslagenlogik typischerweise schlecht beraten. Ja? Und für Zahlen will man ja unter Umständen irgendwann mal sowas wissen, wie das 1 plus 1 2 sind. Ja? Und das sind alles Sachen, die man in der Aussagenlogik nicht modellieren kann. Weil wir ein unendlich große, unendlich großes Universum haben. Ja, und jetzt kann man sich halt die Kugel geben und sich überlegen, wie man das denn so aufschreiben würde, zum Beispiel. Man kann sich sagen, man hat Prädikate, also Objekte, die uns Eigenschaften wiedergeben. Man kann sich fragen, ob es gerade Zahlen gibt. Man kann sich fragen, ob zwei Zahlen gleich sind. Das kann man dann irgendwie durch so ein zweistelliges Prädikat aufschreiben. Man kann Funktionen haben, so zum Beispiel die Funktion der Nachfolger, die im Wesentlichen irgendeine Zahl x auf x plus 1 mappt. Und dann kann man sich eben sowas wie 1 plus 1 gleich 2 kann man sich kann man aufschreiben wie, das ist der Nachfolger von 1, ja, die Funktion Nachfolger angewandt auf die Zahl 1, dass die gerade gleich 2 ist. Ja, alle solche Sachen kann man aufschreiben. Und das sind alles Sachen, die man nicht, weil wir eine unendlich große Menge haben, in der Aussagen aufschreiben kann. Und man kann natürlich sowas ohne weiteres sagen wie, wenn x gerade ist, dann ist der Nachfolger vom Nachfolger von x auch gerade. Würde auch wieder unendlich viele Formeln brauchen. Der ganze Trick an der Logik in gewisser Weise ist, dass man Aussagen in dieser Sprache über unendlich große oder zumindest sehr, sehr große Objekte machen kann. In endlicher Zeit, in endlichem Platz. Und da sehr viele Sachen praktisch gesehen unendlich groß sind, zum Beispiel die Tage, die wir alle leben, ja, sowas, sind hinreichend viele, dass man das nicht wirklich, Reasoning über jeden einzelnen Tag gesondert machen will, sind solche Sprachen, die mit unendlichen Domänen umgehen können, nützlich. Und deswegen betrachten wir Logik erste Stufe. Ja, und dann können wir allerlei Zeugs aufschreiben. Ja, wir können sagen, für alle A, B, C und N, ja, ist es der Fall, dass A hoch N plus B hoch N gleich C hoch N ist. Kennen Sie das? Warum nicht?
Für alle A, B, C und N gilt A hoch N plus B hoch N gleich.
Ja, da hast du recht, das ist Quatsch. Also 0 gleich 1. Nein, das kennen Sie nicht, Gott sei Dank. Genau. Aber solche Sachen kann man aufschreiben. Ja? Und das sieht so ein bisschen aus wie Fermats letztes Theorem. Und der Beweis ist natürlich möglich in der Logik, aber nicht sehr einfach zu finden. Und was wir uns angucken werden, sind sozusagen die Grundzüge der Inferenz. Wir werden uns die Semantik angucken von Logik erster Stufe, wir werden uns die Grundzüge der Inferenz auskriegen. Und man kann das Ganze implementieren und für Tableau und Resolution sind die Dinger implementiert worden und diese Systeme können eine ganze Menge tun. Ja, also einen Satz von Fermat können sie nicht lösen, aber viele Sachen wo Sie wahrscheinlich für den Beweis irgendwie sowas wie 10 Minuten brauchen, kriegen die in 50 Millisekunden raus. Das ist schon fast 10 Jahre her. 12 Millisekunden. Ja, also. Und das ist, worum wir uns jetzt kümmern wollen. Und im Prinzip ist es so, dass wir genau das Gleiche machen werden wie vorher, nur mit einer stärkeren Sprache. Viele der Intuitionen, weil Logik so aufgebaut ist und wir eigentlich nur ein oder zwei neue Symbole dazu tun, wird auch viel ganz ähnlich laufen. Das heißt, ich hoffe, dass Sie zumindest im theoretischen Teil ein sehr starkes Déjà-vu kriegen. Und dann endlich verstehen, warum, was wir in der Aussagenlogik wie gemacht haben. Okay. Warum machen wir das? Ja, also das... es gibt sehr viele Anwendungen. Es gibt Anwendungen in ganz, ganz verschiedenen Bereichen, die im Wesentlichen entweder ganz Logik erster Stufe sind oder aber Fragmente von Logik erster Stufe. Programmiersprachen wie Prolog, was wir uns noch angucken werden im neuen Jahr, sind im Prinzip nichts anderes, als dass man die Welt in Logik erster Stufe beschreibt und dann einen Suchalgorithmus darauf loslässt und der gibt einem alle Konsequenzen der Weltbeschreibung wieder. Das heißt, man kann Anfragen stellen. Datenbanken sind nichts anderes als im Wesentlichen Logik erster Stufe, clever implementiert und mit sehr viel Engineering versehen. Deduktive Datenbanken sind Datenbanken, in die man mehr reintut, mehr rauskriegt, als was man reintut. Ja? Normale Datenbanken, SQL-Datenbanken sind im Wesentlichen solche Datenbanken, in denen man das Gleiche rauskriegt, was man reintut. Wenn das mehr wird, und dafür braucht man auch Logik, kann man das. Wir haben semantische Technologien, also Sie haben sicherlich vom semantischen Web gehört. Da ist es so, dass wir die Welt des Webs beschreiben in einer Sprache, die so ein Teil von Prädikatenlogik erster Stufe ist. Und da gibt es das, also Sie haben vielleicht mal was von der Web Ontology Language OWL gehört. Das ist nichts anderes als Theorembeweisen in Logik erster Stufe in einem entscheidbaren Fragment. Wo finden Sie semantische Technologien wieder? IBM Watson haben Sie sicherlich von gehört, dass da werden, genau wie für Go, für AlphaGo, werden da Machine Learning Techniken gekoppelt mit Deduktion in Logik erster Stufe. Diese ganzen Web Queries, wo man fragen kann, nennen Sie mir alle Fußballspieler, die eine 12 auf dem Trikot haben und die in einem Stadion, deren Heimspiele in einem Stadion sind, das mehr als 30.000 Plätze hat. Solche Dinge sind nichts anderes als im Wesentlichen Logik, auch im Übrigen in Logik-Technologien gemacht. Wann immer Ihre Smartphone-Apps kontextsensitiv werden, ja, also wenn Google Ihnen morgens sagt, in Ihrer Gegend ist nur gibt es keine Staus. Ja. Dann redet man über etwas, nämlich über alle Orte, die diese Menge ist so groß, dass man in der Aussagenlogik oder so etwas nicht mehr hinkriegt. Da muss man instanziieren. Das macht man über Logik erster Stufe. Und diese ganze Big Data Sache ist im Prinzip nur zu knacken. Wir reden wieder über Mengen, die groß genug sind, dass man irgendwie logikbasierte Techniken anwenden muss. Gut. Was wollen wir machen in diesem Kapitel? Wir wollen uns erstmal, wir wollen im Prinzip diese drei Dinge uns angucken. Wir werden uns die Syntax angucken, also die Sprache. Wir werden uns die Semantik angucken. Was bedeuten diese Formeln? Und dann werden wir uns der Inferenz zuwenden. Dafür muss man Normalformen haben. Dafür muss man solche Sachen machen wie Tableau oder Resolution. Das heißt, wir werden uns genau diesen Dreiklang verteilt über die nächsten zwei Kapitel angucken. Gut. Und ich denke, das werden wir jetzt nicht anfangen, weil davon sowieso nichts hängen bleibt. Das heißt, das machen wir am Freitag, den, ich glaube, es ist der 14. Es ist nicht Freitag der 13., sondern Freitag der 14. Bitte?
Der 9. ist Montag.
9. ist Montag, Dienstag.
Also 10., 11., 12., doch, 13.
Na wunderbar. Das machen wir am Freitag, den 13. Yes. Wie nett. Gut. Wunderbar. Also, bereiten Sie sich auf die Klausur vor. Und wir sehen uns insbesondere nicht im ZIP-Pool. Aber natürlich können Sie da gerne sitzen. Es könnte durchaus sein, dass Dennis und ich mal durch die ZIP-Pools laufen und wenn da große Gruppendiskussionen laufen, bin ich mir noch nicht so richtig sicher, was wir machen werden. Aber ich hoffe, die werden nicht da sein. Gut.
Dann schließe ja. Ich mich an und erzähle so viel Blödsinn, dass alle verwirrt sind.
Genau. Dann wünsche ich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und kommen Sie alle gesund wieder aus Ihren Skifährchen hoffentlich oder von Ihren Heimatbesuchen und so. Ja.